Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Jesus sprach: Ich sage euch, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Wie kann man den Heiligen Geist empfangen? So ist das Thema dieses fünften Abschnittes in der Jüngerschaftsschule. Vorrangig, und das ist biblisch, können wir sagen, wir müssen darum bitten. So wie wir es gerade im Evangelium im 11. Kapitel bei Lukas gehört haben, Jesus sagt, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, also ihr gebt euren Kindern keine Schlange, sondern einen Fisch, und gebt ihnen keinen Skorpion, sondern ein Ei. Ihr gebt ihm nichts, was ihn töten würde oder was ihm schädlich sein könnte, sondern ihr gebt gute Dinge. Wie viel mehr wird dann der himmlische Vater den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Also wenn ein irdischer Vater irdische gute Gaben gibt, dann gibt der himmlische Vater geistig das Beste, was er hat. Weil er seine Kinder liebt und weil er will, dass sie sich gut entfalten und das Beste aus ihrem Leben machen. Gott will, dass wir das Beste aus unserem Leben machen. Jetzt nicht Erfolg im irdischen Sinne, Geld, Ansehen, Macht, was weiß ich auch immer, sondern den Heiligen Geist zu empfangen, der uns stärkt in schwachen Zeiten, der uns leitet, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, der uns in die Wahrheit Jesu Christi einführt, der uns Vertrauen gibt, auch da, wo wir verunsichert sind, der uns in die Früchte des Geistes führt, einen Frieden, eine Freude, eine Liebe, die die Welt nicht kennt und auch nicht zerstören kann, weil es eben Früchte des Geistes sind. Der Heilige Geist ist also das Beste, was Gott uns anbieten will. Aber wir als Kinder müssen darum bitten. Wie schon gesagt heute Nachmittag, der Heilige Geist ist ein Gentleman, der kommt auf Einladung. Da, wo er nicht angerufen wird, wo er nicht gewollt ist, da zieht er sich stillschweigend zurück. Aber nicht, weil er beleidigt wäre, sondern weil er unseren freien Willen ernst nimmt. Das ist die einzige Grenze, die sich Gott in seiner Beziehung zu uns selber gesetzt hat. Unser freier Wille. Der Teufel, wie schon erwähnt, der akzeptiert das nicht. Der ist da, auch ungerufen. Schon hat er seinen Pferdefuß in der Tür. Der Teufel drängt sich auf. Gott ist wie ein Gentleman, der zieht sich zurück, wenn er nicht gewollt ist. Oder auch wenn er schon vermischt wird mit anderen geistigen oder sonstigen Kräften. Er will in Reinform gewollt werden, eingeladen werden und geliebt werden. Ja, der Heilige Geist will auch angebetet werden. In ihm ist Christus und der Vater ganz enthalten. Der Heilige Geist ist Person. Wir müssen also den Heiligen Geist bitten, dass er sich selbst über uns ausgießt, dass wir in die Salbung sozusagen geraten, also das empfangen, was unser Christsein ausmacht, gesalbt sein. Christos ist der Gesalbte. Wir sprechen von der Salbung im Heiligen Geist, in der wir die Gaben vermittelt bekommen, von denen wir im 1. Korintherbrief, im Römerbrief, in anderen Paulusbriefen so viel lesen. Die Worte der Erkenntnis, prophetische Rede, Heilung, aber auch Trösten, Leiten, Lehren wird an anderen Stellen genannt. Charismen also als Beauftragungen und Befähigungen, die Gott uns gibt, eben nicht als Belohnung für eine Heiligkeit, sondern eine Aufforderung. Jetzt setz dich ein für eine größere Heiligkeit im Leib Christi und deine eigene auch. Dann geht es da eben besonders auch um die Früchte des Heiligen Geistes, um die wir uns dann allerdings nicht mehr mühen müssen, sondern die entstehen, wenn wir unserer Bestimmung entsprechend leben. Ein Apfelbaum hat die Bestimmung, Äpfel hervorzubringen. Da brauchst du keine Presswehen, Da braucht es keine Mühe des Baumes. Die kommen einfach hervor, weil der Baum seiner Bestimmung entsprechend lebt, wenn ihm die entsprechenden Bedingungen gegeben werden. Guter Boden, Sonne, Regen in gutem Mix. Und so werden sich die geistigen Früchte in uns auch entwickeln, wenn wir unserer Bestimmung entsprechend leben. Und das ist nicht eine Beschneidung unserer Freiheit, sondern eine Hinführung in die größtmögliche Freiheit. Denn wenn wir wissen, dass wir von Gott kommen, hier auf dieser Erde leben, unsere 60, 80, 90 Jahre, und dann wieder heimgehen zum Vater, dann wissen wir doch, dann hat das Ganze einen Drive, dann hat das eine Bestimmung, von Gott zu kommen, zu ihm zurückzukehren. Was soll ich denn dann suchen auf einer Lebensautobahn, die in völlig andere Richtungen läuft? Es gibt nichts, was dieses Ziel jemals an Wert übersteigen könnte. Und das zu erkennen, das ist unsere Bitte im Grunde. Und dazu will der Heilige Geist uns verhelfen, zu erkennen, was unserem Heile dient und Gott zur Ehre. Und nicht dem Menschen zur Ehre. Es muss uns nicht um uns selber gehen, sondern um Jesus Christus, das sagt er selber im Rahmen seiner Bergpredigt, und soll es nicht um unsere eigenen Sorgen gehen, sondern um das Reich Gottes. Um den ganzen Rest wird er sich dann kümmern. Jetzt können wir natürlich sagen, aber das würde den Rahmen hier sprengen. Ja, ja, das habe ich schon oft gemerkt, wie er sich kümmert. Ich bete und bete und er hört meine Bitten nicht. Da müsste man dann natürlich zum Thema Gebet nochmal schauen. Wie betest du denn eigentlich und worum betest du? Ich hier, da mein Problem, da die Lösung, nur Gott muss noch überzeugt werden. So einfach funktioniert das aber nicht, denn dann wird das Gebet wirklich zu einem Lotteriespiel. Dann kannst du mal Glück haben, aber das ist eben die Art zu beten, zu der Jesus uns nicht einlädt. Löse dich von deinen Sorgen, zentriere dich auf Christus und dann wird dein Gebet Christus zentriert sein und nicht mehr Sorgen zentriert. Und dann bist du auf der richtigen Spur. Dann wird der Geist dich weiterleiten, sodass du in deine Bestimmung findest, nämlich Kind Gottes zu sein, eine ganz besondere Ehre zu haben, eine Identität zu haben, die Christus in dir ist, der Sohn Gottes in dir und in mir. Unsere Bestimmung, unsere Identität. Das ist größte Herrlichkeit, die wir auf Erden erreichen können. Wenn wir einem Apfelbaum erklären könnten, das ist doch Festlegung, das ist doch keine Freiheit, wenn du jedes Jahr nur Äpfel hervorbringst. Indem ich das sage, merkt jeder, dass das Quatsch ist. Ein guter Apfelbaum wird natürlich gute Äpfel hervorbringen. Das ist eine Bestimmung, was anderes will ich doch gar nicht von dem Baum. Und ein Mensch, der weiß, dass er von Gott kommt und von Gott zurückkehrt, der wird doch alles dran setzen, um seiner Bestimmung entsprechend zu leben und diese Zeit hier so zu nutzen, dass der Eintritt sozusagen quasi bezahlt ist. Durch Christus und seinen Kreuzestod ist es ja bereits bezahlt. Aber ich muss dem entsprechen und das ist unsere Bestimmung. Aber in größtmöglicher Freiheit, das ist die größte Freiheit, die wir erlangen können, weil jede Freiheit braucht einen Orientierungspunkt, braucht einen Halt. Wie ich heute schon gesagt habe, der Raumfahrer im All braucht die Raumkapsel. Wenn er sagen würde, das ist nicht genug Freiheit, ich schneide die Verbindungsleine durch, dann hat er eine Freiheit, die eben genau das ist, was uns heute als Lug und Trug verkauft wird, nämlich eine Verlorenheit. Ein Hinausgeworfensein ins All. Das ist das, was uns heute fälschlicherweise als Freiheit verkauft wird. Das macht die Menschen krank und gibt ihnen Angst vor dem ewigen Nichts, vor der Verlorenheit. Das Wort des Jahres im Jahr 2020 unter Jugendlichen war lost, verloren. Das drückt genau dieses Lebensgefühl aus. Da ist nichts und niemand, der uns hier auf der Erde eine klare Auskunft geben kann, warum wir überhaupt leben. Den Sinn des Lebens finden, das Höchste, was uns gedeihen kann, ist, dass wir unsere Bestimmung erkennen. Den Sinn darin zu erkennen, dass wir unserer Berufung entsprechend leben. Denn wir sind von Gott aus Liebe in diese Erde gesetzt und werden aus Liebe heimgerufen. Den Ruf der Liebe verstehen, in unserem Herzen aufnehmen. Der Heilige Geist ist sowas wie der innere Navigator, der uns ganz klar die Wege durch diese manchmal verworrene Welt der Gegenwart führt. Klare Ausrichtung auf den Himmel, auf Gott, auf unser Ziel, das seine strahlende Herrlichkeit bereits ins Hier und Jetzt sendet. Und das schafft natürlich auch eine Unerpresslichkeit. Wenn ich weiß, dass mein Leben geborgen ist in Gott, dann kann das hier und jetzt mich nicht mehr herausreißen aus der ewigen Bestimmung. Dann kann ich diesen inneren Frieden verwirklichen, weil ich weiß, der Friede ist nicht abhängig von äußeren Dingen, sondern von Christus in mir. Diese Liebe, die ich dann entwickle, ist nicht davon abhängig, ob ich wieder geliebt werde, ob sie mich mögen, sondern diese Liebe ist abhängig davon, dass ich einfach wie einen inneren Zwang spüre, aber in aller Freiheit. Das hört sich wie ein Gegensatz an, aber das ist sowas, was Paulus sagt. Die Liebe Gottes drängt uns. Er sagt, und selbst wenn ich nicht mehr das Wort verkünden wollte, ich kann gar nicht aufhören, weil die Liebe Gottes mich drängt. Es ist wie ein Gezogenwerden. Und ein noch mehr von dieser Liebe erleben wollen, dieser Liebe immer mehr entsprechen wollen. Wir können alles übertreiben in unserem Leben, aber die Liebe niemals. Das Leben im Geist ist ein Leben der Liebesbeziehung zu Christus, Freundschaft zu Christus und Kindschaft zum Vater. Um es ehrlich zu sagen, wir leben nicht in einer Religion, sondern wir leben in Beziehung. In Beziehung zu Gott selbst, der uns vom Sohn Gottes als lebendiger, liebender Vater dargestellt wurde. Das Ziel Jesu Christi auf Erden ist, dass wir dieses Ziel finden, dass uns nichts mehr blockiert auf diesem Weg in die Herrlichkeit der Liebe Gottes. Wir haben natürlich eine Aufgabe, das soll ja nicht nur schön und angenehm für uns selber sein. Wir sollen uns nicht in Sicherheit wiegen, wenn wir nur genügend bei Gott sind, sondern wir spüren sofort die Aufgabe. Das, was wir von Gott erwarten, sollen wir verinnerlichen und es dann anderen sozusagen als Handreichung mitgeben, damit sie diesen Weg ebenfalls finden. Es wird unsere größte Freude sein, wenn Menschen dieser Einladung Gottes folgen und wenn wir so ein ganz kleines bisschen mitwirken dürfen als Brückenbauer und als Wegbereiter für die Menschen zu Gott. Und dazu rüstet Gott uns aus, eben mit Gnadengaben. Wie schon erwähnt, das ist kein Besitz, eine Gnadengabe zu haben, sondern es wird je und je geschenkt. Das kann sein, dass du 100 Mal mit Menschen sprichst und es kommt kein prophetisches Wort. Aber dann auf einmal rappelt's richtig. Dann auf einmal kommen die Worte der Prophetie und du spürst wieder, er ist wieder da, er spricht wieder, er zeigt sich. Für den, der ein Charisma hat, ist das größte Freude zu erleben, dass Gott aktiv ist, dass der Heilige Geist am Werk ist. Das Sprachengebet. Wie gesagt, in den 70ern habe ich studiert, in den 80ern war ich Priester, also zunächst Kaplan und dann ab dem Jahr 1990 war ich dann Pfarrer. Vorher habe ich schon einige Pfarrverwalterstellen gehabt, wo Priester im Sterben lagen und so, ganz schwierige Situationen, die aber für mich große, große Dichte und Tiefe hatten. Jedenfalls in den 70er und 80er Jahren kannte ich die charismatische Erneuerung, ich glaubte sie zu kennen und ich hielt das alles für Spinnerei. Und vor allen Dingen Sprachengebet, um Gottes Willen, bloß nicht. Und dann in den 90ern, nachdem ich 95 nach einer Krise durch Medjugorje, dann durch die charismatische Erneuerung in Indien, dann hier in Deutschland auch die charismatische Erneuerung kennengelernt habe, da sah die Welt für mich völlig anders aus. Und auf einmal kam das Sprachengebet. Ich erinnere mich, einmal war ich in Medjugorje und hatte einen jungen Mann, einen Aramäer dabei, also ein Armenier, der zur aramäischen Sprachgruppe gehört, also zur syrisch-orthodoxen Kirche. Er ist in der Türkei aufgewachsen und ist dann hier zu seinen Großeltern nach Deutschland gekommen. Und den hatte ich dann mitgenommen nach Medjugorje und dazu noch einen indischstämmigen jungen Mann. So sind wir zu dritt, also mit dem Auto nach Medjugorje. Und dann ergab es sich einmal, ich war dann eingeladen für einen Menschen zu beten, ein Pilger, der da bei uns im Haus wohnte. Und dieser syrisch-orthodoxe junge Mann, der setzte sich dann dazu, während ich für den anderen betete. Ich legte ihm die Hände auf und fing an, in Sprachen zu beten. Und der junge Mann saß mit solchen Knopfaugen da und guckte. Ich habe gedacht, mein Gott, guck doch nicht so neugierig. Das war mir unangenehm, wie der schaute. Und hinterher hat er gefragt, was hast du denn da gemacht? Da habe ich gesagt, also ja, hör mal zu, also das nennt man das Sprachengebet. Also das kann man nicht wirklich wissen, was das ist, sondern man spricht wirklich in Zungen und der Heilige Geist wirkt dann und so weiter. Nein, nein, sagt er, ich habe dich verstanden. Du hast Aramäisch gesprochen. Was habe ich gesagt? Was habe ich denn gesagt? Ja, du hast gesagt, der Herr segne dich und sei auf deinen Wegen und so weiter. Ich wusste, ich kann kein Wort Aramäisch. Da hat der als Aramäer dabei gesessen und hat mit großen Augen geguckt, was redet er denn da? Und ich dachte, ich muss dem kleinen Dummian erklären, was jetzt das Sprachengebet ist. Und er hat jedes Wort verstanden. Dann ein späteres Mal war das wieder so und er saß dann wieder dabei. Da habe ich nur ein Zeichen gegeben, komm, jetzt setze ich ein bisschen abseits. Er hat mich so irritiert. Da sagte er, wieder. Wie gesagt, ich habe kein Aramäisch gelernt, aber im Sprachengebet waren auf einmal aramäische Wortbrocken mit drin und er hat die dann verstanden. Weil er sagte, wir sprechen in unserer Liturgie die Sprache Jesu, das ist Altaramäisch, was die im Gottesdienst sprechen. Und da sind die syrisch-orthodoxen Christen ganz stolz drauf, dass sie auf diese Weise Jesus noch besonders nah sind. Jesus besonders nah sein, wisst ihr, das ist der Punkt, um den es geht. Diese Christusbezogenheit, diese Christusliebe, das muss das Stärkste sein, was uns antreibt in unserem Leben. Und wir sollten danach trachten, dass unser Leben nicht aufgeteilt ist in Sektionen, sondern dass der ganze Kuchenteich sozusagen unseres Lebens durchdrungen ist von dieser Liebe zu Christus. Dass es möglichst keinen Bereich mehr gibt, wo wir nicht aus dieser Liebe heraus leben. Selbst wenn wir in Versuchung geraten oder selbst wenn es ein Stolpern gibt, dafür ist die Beichte gut, aber seht zu, dass ihr möglichst keinen Bereich habt, in dem ihr euch vor Gott verstecken müsstet. Seht zu, dass das innere Drängen, diese Sehnsucht nach der Liebe Christi, dass das euer ganzes Leben bestimmt. Und ich garantiere euch, Gott wird sich zu erkennen geben. Niemandem gibt er nichts, aber niemandem gibt er alles. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir aufeinander verwiesen sind. Die Charismen sollen wie Zahnräder im Grunde ineinander greifen und das ganze Getriebe in Bewegung halten. Getriebe wäre dann eben der Leib Christi auf Erden, der vom Einsatz und von den Charismen lebt, die in den einzelnen Mitgliedern wirksam werden. Da gibt es ganz unscheinbare Charismen. Da gibt es das Charisma der Gebetstiefe, hat mir eine Frau mal gesagt. Ja, ich bin schon so lange bei der charismatischen Erneuerung dabei, aber die schillernden Charismen kriegen immer die anderen. Ich sage, wie bitte? Überleg mal, wie viele Leute zu dir kommen und dich um Gebet bitten. Die würden doch nicht kommen, wenn sie deinem Gebet nicht eine besondere Kraft zutrauen würden. Ja, sagt sie, das stimmt. Ja, wenn du das so sagst, doch ja, das ist wahr. Und ich sage, und wie viele Gebete sind schon erhört worden? Ja, sagt sie, kann ich eigentlich gar nicht mehr zählen. Ja, da sage ich, wenn das kein Charisma ist, also bitte. Das Charisma der Gebetstiefe. Es gibt also auch Charismen, die stehen gar nicht aufgelistet in den Paulusbriefen. Aber wir werden alle auf unsere Weise das Wirken des Heiligen Geistes in uns lebendig erleben, wenn wir es ersehnen, wenn wir den Heiligen Geist bitten, wenn wir ihn einladen in unser Leben, möglichst am Morgen, wenn der letzte Gähner noch so kommt im Bett, sofort den Heiligen Geist einladen. Heiliger Geist, komm du in die ganzen Stunden des Tages. Komm du in mein Wachsein und in die nächste Nacht, wenn ich wieder schlafe. Ich möchte keinen Schritt ohne dich gehen. Wenn wir das so ausdrücken können, zunächst mal mit dem Willen, einfach mit dem Verstand so formuliert. Und ich sage Ihnen, das Gefühl kommt schon nach, wenn Gott seine ersten Zeichen gibt. Und er wird sie geben. Niemandem gibt er nichts und niemandem gibt er alles. Nochmal, wir sollen in unserem Gebet also nicht so sehr bei uns selber sein und nach den Lösungen von Problemen suchen. Dafür sorgt Jesus, hat er gesagt. Und wenn er nicht so sorgt, wie wir uns das vorstellen, ist es eine noch größere Herausforderung, die Dinge vielleicht doch mal endlich auf sich beruhen zu lassen und zu sagen, Jesus, ich folge dir mit allem, was ich bin und was ich habe. Das ist ein ganz existenzielles Geschehen, was da von uns verlangt wird. Wir leben doch in einer Zeit, wo wir merken, dass uns alles unter den Füßen wegbricht. Alles wird bröckelig. Die Struktur der Kirche, die Gläubigkeit in unserer Gesellschaft, die moralischen Vorstellungen der Menschen, die Ökologie, die Ökonomie, die Politik. Wo gibt es denn noch Bereiche, wo wir sagen können, das lässt uns hoffen für die Zukunft? Es sieht doch aus, als wenn alles in die Spitztüte läuft. Wir leben in Zeiten großer Verwandlungen. Und das ist in meinen Augen nochmal eine große Chance für uns, dass wir sagen, jetzt müssen wir doch endlich anfangen, darauf zu setzen, was unserem Leben Hoffnung gibt, über die Hoffnungslosigkeit hinaus. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Verheißung, eine Prophetie, dass die Kirche eben niemals untergehen wird. Und wir haben eine Prophetie, dass die, die getauft sind und gesalbt im Heiligen Geist, dass die zu Mitarbeitern Christi werden im Weinberg Gottes. Und am Ende wird nicht das Desaster sein. Am Ende wird das Reich Gottes sein. Die Wärme, das Licht, die offenen Arme, die uns empfangen. Wir müssen anfangen, unseren eigenen Glauben ernst zu nehmen und ihm wirklich Raum verschaffen und wirklich einen freudigen Ausdruck geben in unserem Alltag. Denn wir haben gerade in dieser Zeit einen Auftrag. Wenn wir selber zweifelnd durch die Gegend laufen, dann ist es wichtig, dass wir noch viel mehr solche Jüngerschaftsschulen mitmachen oder Leiterschaftsschulen, die uns in den Stand setzen oder Katechese-Kurse, den Katechistenkurs in Hochaltingen oder den Lackkurs in Heiligenkreuz oder wie diese Kurse alle heißen. Dass wir uns grundausbilden lassen in Theologie, in Spiritualität, um den Menschen, die nach Gott suchen, und das werden ja immer mehr, diese Suche wird ja immer offensichtlicher. Ich weiß, wovon ich spreche, in den vielen Kursen habe ich so viel Kontakt mit den jungen Menschen. Und die kommen und sie formulieren ihre Frage und ihre Suche. Und es braucht Menschen, die dann in der Lage sind, Raum zu schaffen, in dem das Wort Gottes gelebt, gelesen und verkündet wird. Wo Fragen, die sich dazu ergeben, auch miteinander erbetet oder gegeben werden, beantwortet werden. Die Antworten können auch manchmal durch das Gebet gegeben werden, dass plötzlich eine Einsicht kommt, irgendein Verständnis, das ich im Buch nicht so nachlesen kann. Verstehen Sie, wir müssen lernen, mehr mit dem Geist Gottes zu rechnen. Ihn einladen und dann sagen, ja, ich spüre ihn nicht. Ja, sag doch nicht so schnell, ich spüre ihn nicht. Bleib doch erstmal dran, lad ihn doch erstmal ein und dann spür nach einer Weile, was sich in deinem Leben verändert hat. Millimeter für Millimeter ist etwas dir zugewachsen, wovon du im Moment gar keinen Eindruck hast. Aber dann frag mal andere Menschen. In der Rückwirkung, in der Rückmeldung durch andere können wir ja auch manchmal erfahren, dass wir uns bewegt haben, dass wir uns fortentwickelt haben. Niemand wird allein bleiben, wenn er mit dem Heiligen Geist anfängt zu leben. Allein bleiben heißt allein bleiben im Glauben natürlich. Niemand wird im Glauben allein bleiben, weil der Geist uns immer auch in Gemeinschaft führt und immer die Menschen an die Seite führt, die für unseren gemeinsamen Weg auf Gott hin wichtig sind und mit denen wir gemeinsam eben auch Raum schaffen können für das, was der Welt zum Heile dient und Gott zur Ehre. Vielleicht machen wir an diesem Punkt einfach erstmal eine Pause in diesen Dingen, aber wozu ich Sie einladen möchte, beten Sie, erbitten Sie, erflehen Sie den Heiligen Geist. Erflehen Sie diese Wirklichkeit eines Lebens im Heiligen Geist. Und vertrauen Sie darauf, Jesus hat uns versprochen, wenn schon ein irdischer Vater, der böse ist, seinen Kindern gibt, was gut ist, um wie viel mehr wird der himmlische Vater, der uns über alles liebt, und seinen Heiligen Geist geben, damit wir sozusagen den Schlüssel der Erkenntnis haben, damit wir wissen, wohin die Welt sich entwickeln darf. Und wir haben unseren Platz auf diesem Weg. Danke, Jesus, dass du uns den Heiligen Geist verheißen hast, dass er bei uns und in uns und auch durch uns wirksam sein will. Amen.